Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir müssen Sachen beenden, wir müssen Sachen besprechen und wir müssen uns lustig machen, wundern. Welches Adjektiv fällt dir noch ein, Thomas?
Staunen.
Staunen. Oh ja, gut. Staunen ist gut. Staunen gefällt mir. Passt auch erstaunlich gut. Grüße nach München in die Stadt des Oktoberfestes. Wie schaut's aus? Homs Maus drin.
Ja, schönen guten Abend nach Köln.
Warst du schon auf dem Oktoberfest?
Ja, am ersten Tag einmal kurz drüber gelaufen.
Ah, so muss sein. Okay. Ich nicht. Und obwohl ich in München sein werde, werde ich auch nicht die Zeit finden, dorthin zu gehen. Aber ich muss ja sagen, ich finde, das ist besser als ein Ruf. Je nachdem, wo man ist und wo man sich umtreibt, kann man da auch, man muss ja nicht voll gesoffen auf dem, wie heißt das, auf dem Bavaria-Hügel oder so liegen. Das ist, man kann es ja auch gesittet dort zugehen lassen. Finde ich zumindest. Oder das habe ich so erlebt. Weil ich natürlich da auch nicht zuhöre.
Naja, man kann es auch mit Stil erleben.
Ja. Genau, man kann, wie so alles, die Dosis macht das Gift und benehmen kann man sich auch überall. Genauso wie man sich daneben benehmen kann. Apropos daneben benehmen, machen wir mal die Vuelta zu Ende. Ne? Da hatten wir noch ein bisschen was zu erzählen, beziehungsweise waren noch nicht ganz durch mit dem Thema. Und wir waren eigentlich bei Etappe Nummer 18, wenn ich mich recht entsinne und das in meinen Unterlagen richtig steht. Das war die Etappe, die wir so ein bisschen als Klassiker-Etappe angetan haben und die Evenepoel gewonnen hat und da eigentlich recht sicher zumindest das Gesamttableau fixiert war mit Kuss vor Vingegaard und Roglic. Vingegaard und Roglic eingefangen worden, der eine mehr, der andere weniger vom Team. Und ja, um was ging es dann eigentlich noch so ganz genau und was, wo konnte man die letzten Tage noch Spannung erziehen und kam auch eine Spannung nochmal rein von, muss ich gestehen, weiß ich nicht, ob wir darüber gesprochen haben, ehrlich gesagt, und ob ich zumindest habe es nicht abgesehen oder kommen sehen, du vielleicht eher schon. Machen wir einfach mal das Punktetrikot. Gehen wir einfach der Chronologie der Ereignisse folgend vor. Etappe Nummer 19 war ganz klar von uns als Sprinter-Etappe identifiziert, kann man so sagen, oder? Also
ja, wobei genau da ist genau das schon eingetreten, was ich so ein bisschen mal gesagt hätte, weil im Kampf um dieses Sprinttrikot war es ja noch relativ eng, sage ich mal, und gut, jetzt hat es dann Remco Evenepoel nicht mit letzter Konsequenz darauf abgesehen und auch bei dem Massensprint jetzt nicht mit reingehalten. Aber was wäre denn gewesen, wenn das gemacht hätte, weil es genau dieses Szenario eingetreten. Was zu befürchten war, dass Caden Groves mal nicht eingreifen kann. Der war nämlich, wenn du dich daran erinnerst, da gab es einen recht spektakulären Sturz an der 3-Kilometer-Marke, wo ein Fahrer, meine ich von Alpecin, sich beim Umblicken am Hinterrad eines anderen aufgehängt hat und dann Caden Groves so von seinem Rad runtergesprungen ist, richtig. Konnte gerade noch einen Sturz vermeiden, aber natürlich war das dann für ihn gelaufen. Und ja, wie fast jeder Vuelta-Sprint war der auch absolut chaotisch wieder. Alberto Dainese im letzten Moment kommt da dann noch vorbei und gewinnt die Etappe. Italienischer Doppelsieg vor Filippo Ganna dann.
Ja, Ganna, der jetzt auch alles macht. Kann man, genauso wie Remco Evenepoel jetzt macht. Ich glaube, wir hatten einfach, also zumindest kann ich das von mir definitiv behaupten, so ein bisschen Evenepoel im Sprinttrikot. Ich hatte das nicht so wirklich im Auge oder auf dem Schirm, kam dann erst in den letzten Tagen. Vielleicht lag es auch daran, da dass ein Fahrer sowohl das Sprinttrikot als auch das Bergtrikot holt, ist halt auch eher selten, sagen wir, wie es ist. Und deswegen hatte ich das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, dass der da überhaupt noch eine einigermaßen im Ansatz realistische Chance hat, noch reinzufahren. Also ja. Und auf einmal war das leider, Gott sei Dank, mag man beurteilen, wie man möchte, der spannendste Teil der Vuelta, ne? Also oder wurde nicht der spannendste Teil, aber wurde dann auf einmal in den letzten drei Tagen zumindest etwas, wo man noch so ein bisschen Spannung rausziehen konnte für sich selber. wenn man sich nicht nur an den schönen Bildern ergötzen wollte.
Ja, gut, das Gesamtplasma war im Prinzip aufgrund des vereinbarten Nicht-Angriffspaktes, sage ich mal, zwischen den drei Jumbo-Visma-Fahrern entschieden, mehr oder weniger nach dieser letzten Bergankunft, die wir letztes Mal schon besprochen haben. Und dahinter hatte jetzt auch keiner mehr, weiß ich nicht, entweder keine Lust oder nicht die Ambition und auch nicht das Vermögen dazu,
und auch Richtung Podium zu fahren. Die Strecke gab es auch nicht mehr her, dann Etappe Nummer 19.
Nummer 19 nicht, aber die 20 schon. Also die hätte ja schon noch was hergegeben, aber ja, das blieb eine ungenutzte Chance.
Ja. Es war ja eine Etappe, wo wir vorher gesagt haben, okay, wenn es mal so sein sollte, dass es am Ende spannend wird und Evenepoel ist mit vorne, dann könnte das so, also wenn man nicht, wenn der Vorsprung nicht so groß ist zwischen einem Roglic, einem Vingegaard, die wir mutmaßlich in der Situation saßen, dann wäre das eine Etappe gewesen, wo man gesagt hätte, okay, da kann Evenepoel noch mal einen raushauen und vielleicht etwas aufholen. Naja, er hat einen rausgeholt, er hat ein bisschen was aufgeholt, aber das war halt viel, 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 viel zu viel. Und so war er als Mitfavorit in diese Etappe gegangen und war dann auch vorne zu finden, nur halt nicht ganz vorne.
Er war in einer großen Ausreißergruppe mit, glaube 30 Fahrern oder so, hatte da auch 3 oder 4 Teamkollegen dabei, also gefühlt, die haben Mannschaft von Soudal Quickstep dann dabei und musste dann aber im Finale viel alleine fahren. Und ich war erstaunt oder beziehungsweise vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen, dass auch bei Remco Evenepoel die Kräfte irgendwann mal endlich sind, war zwischendurch, meine ich, an dem einen Berg auch schon mal kurz leicht abgehängt und kam dann zurück. Und dass er dann den Sprint gegen Wout Poels verliert, war auch für mich überraschend. Also ja, hätte ich nie gedacht, dass...
Wäre auch vor 2 Wochen noch nicht passiert, behaupte ich.
Mit Sicherheit nicht, nee.
Und Wout Poels, er hatte ja, ich habe mich die ganze Zeit hinterher nochmal gefragt, weswegen hatte ich Wout Poels die ganze Zeit auf dem Schirm irgendwie? Er war ja mehrfach schon in Ausreißergruppen und irgendwie, als er dann gewonnen hatte, dachte ich mir, ach komm, endlich hat er auch mal das Ding abgeschossen. Also hat mich irgendwie aus unerklärlichen Gründen gefreut. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich für ihn gefreut.
Ja, ist immer hinten raus ziemlich stark in diesem Jahr gewesen bei den Rundfahrten. Also er hat ja bei der Tour de France, meine in der 3. Woche dieses Jahr auch eine Etappe gewonnen. Und jetzt bei der Vuelta, gerade am Angliru, war er für Bahrain-Victorious der wichtigste Fahrer. Auch fast der stärkste im Feld. Von daher war es ihm zu gönnen, dass er da mal die Etappe gewinnt.
Ja. Also sehr schön. Und wie wir schon beide sagten, oder es beide natürlich nichts zu deuteln. Bei den ersten 3 gab es nichts zu holen, da war alles klar. Auch im vielleicht noch die Erwähnung an der Stelle. Also über die Mannschaftswertung brauchen wir, glaube ich, nicht reden, wenn das Podium von 3 Fahrern besetzt ist. Ich nenne es jetzt mal Jugendtrikot, weißes Trikot. Ayuso, der lag auch schon 4 Minuten vorne am Ende dieser Etappe. Also da war auch alles schon sehr, sehr durch. Das Thema vor Uytebrugs und Almeida. War eigentlich alles so, dass man gesagt hat, im Grunde genommen waren Etappe Nummer 19, 20
der Vorgeschmack auf Etappe 21.
Ja, Moment, genau das wollte ich nämlich nicht sagen. Oder wie soll ich das jetzt beschreiben? Das ist ein bisschen schwierig. Also ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt hat man jetzt gedacht, 1920, hätte man jetzt noch haben müssen. Jetzt noch ein bisschen Tour de Honneur, noch mal ein bisschen Applaus abholen und dann war es das. Und das ist dann aber bei der Etappe Nummer 21 zu meiner Meinung nach vielleicht einer der spannendsten Momente überhaupt der ganzen Vuelta kommt. Nicht dem spannendsten Moment, aber zu einer der spannendsten Momente, ganz sicher. Das war ja nicht absehbar. Ne? Und wir hatten dann natürlich auch schon wieder Diskussionen, Tour de Honneur, ja, nein. Da möchte ich auf jeden Fall gleich auch nochmal drüber sprechen, aber für mich die 21. Etappe wirklich herausragend. Also Spannung, Spannung pur.
Muss man sagen, für mich auch, was eine Straßenetappe bei einer Grand Tour angeht, die beste seit Jahren, also an eine der besten.
Abschluss, letzte Etappe.
Ja, meinst du aber, ne? Genau.
Ja.
an die ich mich überhaupt bei einer Grand Tour erinnern kann, weil die sind in Madrid diesen Rundkurs gefahren, der da jedes Jahr gefahren wird. Und ja, plötzlich war eine recht starke Ausreißergruppe vorne mit Remco Evenepoel, mit Caden Groves, mit Lennart Kemner, mit Nico Denz, mit Filippo Ganna vor allem, mit Rui Costa. Also das sind jetzt Fahrer, da brauchst du schon zwei ganze Mannschaften im Prinzip, um mindestens um die zurückzuholen. Und das war dann dadurch, dass Caden Groves natürlich vorne war in der Spitzengruppe, ist eine Mannschaft hinten schon mal, oder die Sprintermannschaft dieser Vuelta, soll man so sagen, nicht gefahren natürlich, weil der vorne war und der natürlich mit durch die Führung gefahren war und hat da sein Punktetrikot verteidigt.
Ja, für ihn war ja an dem Tag dann einfach nur die Mission, häng dich ans Hinterrad von Evenepoel, verlier jetzt nicht zu viele Punkte und gut ist. Ne, das war ja so sein im Vorfeld wahrscheinlich als entspannter Tag angesehene Aufgabe.
Das war erstmal sein Primärziel und dass dann vielleicht noch mehr bei rausspringt, war erstmal so nicht abzusehen. Mhm. Die Gruppe hatte zwischendurch immer so um die 20 Sekunden Vorsprung auf diesem Rundkurs, aber 20 Sekunden auf einem Rundkurs sind halt was anderes als 20 Sekunden bei einer normalen Zielankunft, wo es nicht jede 500 Meter um eine Ecke geht oder so. Mhm. Also es ist extrem schwierig für eine Sprintermannschaft, das Loch zu schließen, und das waren wirklich absolut wilde Szenen, die sich dann im Feld abgespielt haben. Also die Mannschaften, die zumindest noch Hoffnung auf einen Sprint haben, haben dann total Panik bekommen, und dann konntest du sehen, wie dann nach und nach immer mehr Helfer nach vorne gekommen sind, und die sind dann, ja, 500 Meter haben die alles gegeben, gesprintet und dann völlig in die Luft geflogen.
Ja.
Und das war ja für die einfach nicht mehr zu reparieren letztlich. Die haben dann ja im Prinzip den Anschluss zu der Gruppe noch geschafft, aber ich fand es dann bezeichnend, dass sich dann vorne die in der Gruppe angeguckt haben, und als dann die Sprinter näher kamen oder das Feld wieder rankam, Remco Evenepoel einfach losgefahren ist. Er wusste genau, er gewinnt nicht, aber er hat sich gesagt, ihr gewinnt heute nicht, ihr Sprinter aus dem Feld raus, sondern wir haben hier so viel investiert, das möchte ich, dass zumindest einer aus der Gruppe gewinnt.
Ja. Ich behaupte, er hat zumindest noch kurz und ganz klein bisschen gehofft, dass er vielleicht durchkommt. Also so ganz ohne Hoffnung durchzukommen, hat das wahrscheinlich nicht gemacht, aber ich bin da bei dir. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, besser einer von uns als einer von denen. Und hat das Ding dann durchgezogen und ja, wurde dann nochmal übersprintet. Und auch von Caden Groves vor Filippo Ganna, Rico Denz, wo ist Evenepoel gelandet? Am Ende Achter. Warte, ich muss mal ein bisschen Hüsterchen. Nico Denz auf dem dritten Platz, auch, denke ich mal, für ihn ein erfreuliches Resultat noch am Ende.
Also, dass er sprinten kann, weiß man ja zwischenzeitlich, ja, seit dem Giro d'Italia, als er da diesen Monstersprint bei seinem zweiten Etappensieg hingelegt hat.
Und so war dann auch die Vuelta zu Ende. Ne? Und für Evenepoel hat es dann nicht auch noch gereicht, neben dem Bergtrikot das Sprinttrikot zu holen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Er wird es verkraften. Und Caden Groves hat es dann geholt. Bergtrikot, wie ich sagte, Evenepoel, Ayuso im weißen Trikot. Wenig überraschend mit über 20 Minuten Vorsprung. Jumbo-Visma, die Mannschaftswertung. Ja, und Gesamtklassement, herzlichen Glückwunsch an Sepp Kuss. Hätten wir uns jetzt vor 3 Wochen oder gut 3 Wochen jetzt mittlerweile auch nicht gedacht, dass wir das so sagen werden. Überhaupt nicht.
Nee, mit Sicherheit nicht. Also soll man so sagen, er war ein Sieger unter Gnaden seiner Kapitäne oder vielleicht, also insgesamt ist es natürlich eine schöne Geschichte, dass zwei so große Rennfahrer wie Primoz Roglic und Jonas Vingegaard einem Fahrer wie Sepp Kuss, dem sie sehr viel zu verdanken haben, was zurückgeben und ihm dann, sage ich mal, diesen Vuelta-Sieg überlassen, weil wenn sie gewollt hätten, hätten sie natürlich Zumindest Vingegaard hätte Sepp Kuss dann auch aus dem Trikot fahren können, bin ich fest von überzeugt. Aber ist natürlich, der wird denen jetzt erstmal dankbar sein und sie sind sich seiner Loyalität sicher, wobei natürlich dann die Frage ist, wie diese Konstellation in dem Team das nächste Jahr ist. Was ich noch anmerken wollte, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, im Prinzip wurde ja diese Vuelta aus einer Fluchtgruppe herausgewonnen. Was war die letzte Grand Tour, Quizfrage für dich, die aus einer Fluchtgruppe gewonnen wurde?
Die letzte Grand Tour, also nicht, ja, also 97, Jan Ullrich natürlich, ne? Fällt mir ein.
Ich bin es nämlich die Tage tatsächlich mal durchgegangen.
Okay.
Hab mir so die Ergebnisse angeguckt.
Ah, mache ich manchmal auch sonntags nachmittags. Da überlege ich mir nochmal, okay, welche Fußball-Weltmeisterschaft wurde nochmal von. Nee, da habe ich ja keine Masse. Nee, ich bin gespannt. Also ich würde tippen. Ja. Bewegen wir uns noch in diesem Jahrzehnt? In diesem Jahrzehnt bewegen wir uns überhaupt nicht, da bin ich sicher. Also in den 20ern auf gar keinen Fall. Es müsste ja, würde spontan denken, frag mich nicht, wie ich darauf komme. Ich habe im Kopf entweder so ein Nibali oder so ein, wie hieß nochmal der andere, Cunego-Geschichte oder vielleicht ein Giro von, wie heißt der hier nochmal, der Schnitzelmann, den Namen ich nicht aussprechen.
Nee, ganz falsch. Das war, ganz falsch? Bei der Tour de France 2006, wenn du dich dran erinnern kannst, die Tour 2006 wurde zwar auf der Straße von Floyd Landis gewonnen, wurde aber später disqualifiziert. Sieger war dann Oscar Pereiro, der zwischenzeitlich nach einem Hitzeschlag schon mehr als 30 Minuten Rückstand hatte und dann halt auf dieser Etappe nach Montélimar mit Jens Vogt zusammen in der Ausreißergruppe war und mehr als eine halbe Stunde Vorsprung vom Feld bekommen hat.
Ich hoffe, niemand hier, der uns zuhört, ist böse, dass ich mich nicht zu 100% an diese Geschichte erinnern kann. Also, ne, die Floyd Landis-Geschichte, klar, ne, der Whisky an der Bar abends, das Problem habe ich auch schon des Öfteren gehabt, dass der mich aus dem Ruder wirft, aber anders als ihn offensichtlich. Ja, also so irgendwie klingt es so ein bisschen, aber siehst mir nach, 2006, das ist jetzt, du musstest zu, meine einzige Beruhigung ist, oder mein einziger Trost ist, dass du ja auch nachschauen musstest. Deswegen fühle ich mich nicht ganz so schlecht.
Eben, ja, aber Sepp Kuss hat es ja im Prinzip genauso gemacht. Also ohne diese Flucht auf, welcher Etappe war das? Etappe Nummer 6, als diese große Gruppe weggefahren war und er die Etappe gewonnen hat, hätte es nicht gereicht für ihn zum Vuelta-Sieg und auf der Etappe wurde die Vuelta letztlich entschieden. Ja.
Hätte man an dem Tag selber aber auch noch nicht gedacht, ne, dass das jetzt schon die Entscheidung ist. Ja, auf jeden Fall interessant. Also, kommen wir zum Rückblick zur Vuelta, so als Ganzes mal betrachtet. Ne? Wir haben uns vorher, glaube ich, beide einigermaßen große Hoffnungen in diese Vuelta gesetzt. Im Sinne von, ja, das kann schon was werden, das kann schon eine spannende Geschichte sein. Besetzung ist top. Die Strecke war auch so, dass man sagt, ja, da gibt es die eine oder andere vielleicht Unabwägbarkeit, könnte spannend werden, ne? Nicht das Schlechteste. Wie ist jetzt, also so im Nachgang, je mehr Distanz ich gewinne zu der ganzen Geschichte, umso mehr denke ich mir, boah, so gut fühlt sich das irgendwie nicht an. Also so gut, Platz 1, 2 und 3 von einer Mannschaft, das fühlt sich nicht so an, als wäre ich damit glücklich. Wie ist das bei dir?
Ja, das ist einfach ein Fehler im System oder ist für den, also es gibt natürlich Leute, die können dem irgendwie was abgewinnen, wenn es da so einen stallinternen Kampf gibt, aber für mich ist es so Streichhölzer ziehen, also wer darf denn jetzt heute? Und das, ja, ist nicht gut für den Sport, finde ich, wenn eine Mannschaft so komplett alles gegen die Wand fährt oder alles dominiert, wie jetzt Jumbo-Visma. Und man muss ja auch sagen, im Prinzip nach Etappe 13, nach dieser Tourmalet-Etappe, spätestens nach der 14, ja, war so ein bisschen die Luft raus. Den ersten Teil der Vuelta fand ich sehr ansehnlich, wo noch viele Kandidaten im Rennen war um den Gesamtsieg, auch gerade was wir gerade gesagt haben, mit dieser Fluchtgruppe, mit der großen auf Etappe 6. Aber dann nach dem Tourmalet, ja, da wurde es dann wirklich, wirklich dröge, muss man sagen.
Wie, ich habe aber auch jetzt lange genug drüber nachgedacht, aber ich habe auch kein Rezept. Also das, was, die können ja auch nichts dafür. Du kannst ja jetzt nicht Fahrer zwingen, schlechter zu fahren oder langsamer zu fahren oder das Team, wie soll man sagen, bestimmte Fahrer aufstellen zu dürfen oder dass man am Anfang der Saison angibt, okay, der, aber nee, es gibt für mich keine Lösung. Ist die einzige Lösung, die ich aber auch nicht haben wollen würde, sage ich auch direkt, wäre so ein amerikanisches Profisport-Trading-Programm, ne, dass der schlechteste, dass der beste Fahrer dann jetzt zur Strafe nach nächstes Jahr für, keine Ahnung, nächstes Jahr ist Vinegar dann im Team von im Trikot von Total Energy und so Geschichten, das ist ja auch nichts, was wir sehen möchten, ne?
Was heißt nichts, was wir sehen möchten? Also das Problem, wie du schon sagst, ist ein strukturelles im Radsport, dass die, die am meisten Geld haben, auch die Sieger einfahren.
Im Profisport? Ich würde das sogar auf den Profisport im Allgemeinen ausdehnen.
Klar, Geld schießt Tore, Geld dreht Räder schnell. Es ist überall meistens gleich, aber warum nicht? Also ich würde sowas gut finden, wenn, wenn du so ein, wie soll ich sagen, amerikanisches Sportsystem mal im Radsport ausprobierst. Also wie du schon sagst, das schlechteste Team des Vorjahres hat den ersten Pick für den besten Fahrer. Mhm. Warum nicht? Aber das wird im Radsport nicht passieren, weil es bedürfte einer grundlegenden Reform des Ganzen. Was natürlich im Gespräch ist, wo jetzt Ralf Denk sich also der Chef von Bora Hansgrohe nochmal recht ausführlich geäußert hat, ist ja immer so eine Art Gehalts- oder Budgetobergrenze, so ein Salary Cap, weil es ist die letzten Jahre immer ersichtlicher, dass halt eben diese Teams, sag ich mal, mit Mäzenen oder Geldgebern aus dem Mittleren Osten immer weiter die Lücke aufmachen zu den, sag ich mal, Mittelständlern, wie halt einen Suda Quickstep oder einen Bora Hansgrohe, die können da halt mit ihren Budgets dann irgendwann nicht mehr mithalten.
Ja, ich würde das so ein Sales Cap oder wie man das dann auch immer, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil es dann die Fahrer trifft und die können ja am wenigsten für die Situation, ne? Also wenn man jetzt sagt,
das trifft das Budget des Teams.
Okay. Ja, dann würde ich das aber finde ich es interessanter oder besser. Ich weiß gar nicht.
Allerdings.
Lass mir den Gedanken zu Ende führen. In irgendeinem Sport habe ich das gesehen, dass wenn man sozusagen sein Budget hat, also angenommen jetzt das Team Total Energy, dann, ne, um dabei zu bleiben, bekommt auf einmal einen Investor, ne, die Velo Home AG mit nahezu endlich finanziellen Möglichkeiten, würde das Team Total Energy übernehmen, du würdest sportlicher Leiter werden, der Chris Publicity und keine Ahnung, was wir anderen machen. So, und dann würde es so ein Sales Cap geben und man würde sagen, okay, ihr habt jetzt die Summe X von 8 Millionen an Budget, ich weiß gar nicht, was sie für Budgets heute haben, aber ich sage jetzt einfach mal 8 Millionen, und für jeden weiteren Euro darüber kommt Geld in einen Topf. Ja, also wenn du 9 Millionen gibst dann dem Team, dann musst du noch eine weitere Million dann auch geben in einen Topf. Und dieses Team wird dann das Geld wird dann den Teams zur Verfügung gestellt, die keine 8 Millionen haben. Ne, das wird dann auf die so ein bisschen nach dem Schlüssel verteilt irgendwie. Und zwar nicht im Sinn, und zwar im Sinne von, wie du es eben meintest auch, ne, das Schlechteste bekommt am meisten. Vielleicht auch sowas, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das irgendwann mal gelesen habe als Modell oder ob es das in irgendeinem Sport gibt oder so, ne? Aber sowas auch, ne? Das ist ein Länderfinanzausgleich sozusagen im Sport.
Ja.
Weiß nicht, ob das vielleicht so eine Lösung wäre, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall muss ich aber auch andererseits sagen, dass ich den Radsport jetzt als eine der Sportarten, die so traditionell sind, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass da sowas kommen wird.
Nee, leider nicht, weil es sind zu viele Parteien im Spiel, um dieses System mal grundlegend auf den Kopf zu kehren. Bedarf es halt schon zum einen irgendwie eine Einnahmequelle für die Mannschaften, um nicht mehr rein auf diese Sponsoring-Gelder angewiesen zu sein. Also Klar, andere Sportarten haben da andere Erlösmodelle. Bin mir auch nicht sicher, ob da im Radsport, was gerade so Übertragungsrechte oder sowas, so viel Geld zu verteilen wäre, was jetzt die, sagen wir mal, die großen Veranstalter, also die ASO zum Beispiel, für sich da jetzt einbehält. Und ja, wenn dann aber den Teams irgendwo bei einer Tour de France für die Bereitstellung des oder die Öffentlichmachung des teaminternen Funks, was waren das, 5.000 Euro oder so gezahlt werden, dann ist das einfach nur lachhaft. Ja. Da kann man schon den Kuchen ein bisschen gerechter verteilen. Ob das letzten Endes dafür reicht, um solche Budgets zu finanzieren, mag ich bezweifeln, weil andererseits sind natürlich solche Sachen wie Vermarktung auch immer so ein bisschen daran gebunden, dass so ein Team mal wächst oder wachsen kann, sage ich mal. Wenn ein Team eine gewisse Tradition, also 10, 12 Jahre, sage ich mal, sich aufbauen kann, dann wird es auch eine gewisse Fanbase sich erarbeiten,
genau das,
können,
das
die auch bereit sagen. Sind, dafür Geld auszugeben, sagen wir mal, für Merchandise und so Zeug.
Ja, das steht, genau das Wort Fanbase ging mir auch da gerade durch den Kopf, ne? Dass man sich halt vielleicht dann eher mal ein Trikot holt. Und auch so ganz einfache Sachen, also so einfach umsetzbare Sachen. Ey, schreib doch bitte einfach mal hinten den Namen von den Fahrern drauf. Es würde mir doch den Job auch einfacher machen, die Leute wieder zu erkennen. Und die Fanart-Trikots würden sich, glaube ich, auch mit dem silbernen Rand irgendwo ganz gut verkaufen lassen. Also, ne, das war ja auch sowas, was wir immer schon gesagt haben. Schreib doch einfach den blöden Namen drauf. Für viele Leute wäre das vielleicht ein Anreiz, so ein Trikot sich mal wieder zu kaufen. Stell dir mal vor, es wird jetzt ein Timon. Ach, will ich gar nicht mal nachdenken. Ja, also, aber ich finde, was mich daran so ein bisschen auch selber, also, oder ich ärgere mich da über mich selber, weil ich denke mir dann andererseits, na, jetzt kommt das, die ganze Vuelta 2023 wird bei mir immer so ein bisschen mit Geschmäckle im Hinterkopf hängen bleiben, so nach dem Motto, ja, Sieger von Mannschaftsgnaden und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich auch schade, ne? Weil Sepp Kuss kann ja auch nichts dafür, dass er jetzt in einem Team fährt, wo zwei sind, die potenziell noch ein bisschen besser sind. Aber er war nun mal der Schnellste und hat deswegen die Vuelta auch völlig zu Recht gewonnen. Hätte, wäre aber, ne, was hätte alles sein können oder was hätte passieren können? Ah, ist aber nicht und er war der Schnellste.
Naja, auf der anderen Seite muss man ja auch, sag ich mal, jetzt fairerweise auch erwähnen, dass jetzt ja die einige der besten Rundfahrer gefehlt haben. Also ein Tadej Pogacar war nicht dabei, ein Adam Yates war nicht dabei, ein Carlos Rodriguez nicht, ein Simon Yates, David Goudou hat gefehlt. Also da war jetzt natürlich auch die Konkurrenz bei der Vuelta ein bisschen überschaubar für die Mannschaft und da muss man sich dann nicht wundern, dass da so eine Dominanz zustande kommt.
Ja klar, aber das ist ja Prinzip der Vuelta, kann man schon fast sagen. Also dass jetzt so nicht die hundertprozentige Elite vielleicht da ist. Aber Sepp Kuss hat das Ding gewonnen und ja, das ist ein bisschen auch manchmal, also ich muss auch sagen, ein paar Fahrer, so ein, da hätte ich mir, vielleicht geben wir nochmal unsere, erwähnen wir nochmal unsere Tipps, damit wir auch hier mal Asche auf unser Haupt. Ich hatte getippt Vingegaard vor Mass, vor Evenepoel, Henrik Mass. Mass war blass, würde ich sagen, um wirklich einen Karlauer rauszuhauen.
Die ganze Mannschaft war ziemlich, also für die war das mit Sicherheit eine sehr enttäuschende Vuelta für die
Movistar. Ja, also Enric Mass, sechste Platzierung einmal vierte Platzierung. Jetzt mal abgesehen von Mannschaftszeitfahren, dass sie Zweite geworden sind, das war wirklich nicht so sein Ding. Also hat die Movistar überhaupt eine Etappe gewonnen? Ich glaub fast nicht, nee. Ne? Also wirklich bittere Enttäuschung, Movistar, Enric Mass, keine Ahnung, war der Wurm vielleicht drin, vielleicht soll es nicht sein, vielleicht war zu viel Druck auch. Also vielleicht, ja, vielleicht hat er mitbekommen, dass ich hier ihn auf den zweiten Platz setze. ja, und Evenepoel haben wir, glaube ich, mehr als genug drüber gesprochen. Das war halt nix. Und ja, du, Roglic, vor Evenepoel, vor Ayuso. Mit Ayuso, finde ich, lagst du zumindest schon mal ganz gut, ne? Also der ist am ehesten dem, wie du ihn eingeschätzt hast, hat er sich einsortiert.
Ja, um ganz vorne ranzukommen, ist er vielleicht noch ein bisschen jung, 21. Letztes Jahr war er, meine ich, Dritter sogar, also auf dem Podium. Ja, und dieses Jahr, gut, da gab es im Rennen auch einige Umstände, die ein bisschen zurückgebunden haben. Auch gerade, was das wieder angeht, hat sich genau das bewahrheitet, was wir befürchtet haben bei der Mannschaft,
ja.
Die einfach vogelwild wieder gefahren sind. Also sowohl Almeida als auch Marc Soler teilweise, wobei der ja noch Mannschaftsdienlicher war jetzt als ein Almeida teilweise, der dann am Angliru ja vor irgendwie 200 Meter vor seinem Kapitän hergefahren ist.
Ja, aber das kommt ja bei UAE nicht überraschend. Insofern ist jetzt nichts Unerwartetes und ich finde Ayuso ist auf einem guten Weg. Der wird das längerfristig schon wuppen. Da bin ich ganz sicher, dass wir mit dem noch viel Spaß haben werden. Ja, und ansonsten, im Grunde genommen, ne, wenn du Sepp Kuss rausnimmst, wäre er auf den dritten Platz gefahren, den wir ihm so prognostiziert haben. Und Evenepoel nun ja. Auch da wiederhole ich mich mehr als alles über ihn gesagt. Ja, machen wir einen Deckel drauf, machen wir einen Knopf dran. Das war dann die Vuelta. Ich frage mich nach so der letzten Grand Tour des Jahres immer, welches war jetzt die schönste, welches war die beste, welches war die interessanteste Grand Tour. Ich hätte jetzt vor der Vuelta, also hätte man mich da gefragt, hätte ich gesagt, hätte ich es nicht ausgeschlossen, dass es sogar so in puncto Spannung und aufregenden Ereignissen und so weiter und so fort vielleicht sogar die Vuelta wird. Jetzt im Nachgang, also
wenn man es so sieht, also der Giro, er war zwar lange spannend, aber der war zu, wie soll ich sagen, drittwochlastig. Also da waren die Schwierigkeiten zu sehr am Ende mit dieser 13. Etappe und mit dem Bergzeitfahren Monte Lussari, wo sich alle die Kräfte noch aufgespart haben, dass da vorher zu wenig passiert ist. Und die Tour war ja im Prinzip nach diesem Einbruch von Pogacar auch entschieden.
Ja, das war auch da recht früh. Also verbuchen wir das Jahr 23. Es gab keine herausragende Grand Tour. Also alle gut, ne? Also keine Beschwerde, aber so in puncto Spannung zumindest war jetzt da nichts bei, wo man, also die Spannung wurde ja schon rausgezogen, gehen die sich noch irgendwann an die Kehle bei Team Jumbo bei der Vuelta oder nicht? So eine Kracher-Grand Tour war es nicht. Kracher-Grand Tour, ja, war es nicht. Würde ich einfach mal behaupten.
Wobei die Tour, muss ich sagen, jetzt zunächst nochmal so Revue passieren lasse, war die Tour bis zu diesem Jahr Zeitfahren, wo Vingegaard recht deutlich gewinnt, sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen.
Ja, unterhaltsam, aber so Knaller, unterhaltsam ist gut, aber das ist halt noch nicht spannend. Für mich ist eine Grand Tour dann auch, also gewisse Aspekte der Vuelta fand ich jetzt auch spannend und interessant und alles, ne? Aber so eine Knaller-Dingsbums, also du sagst ja richtig, ne? Vingegaard nimmt 1,38 Pogacar bei diesem Zeitfahren. Danach war ja alles aus. Danach hat ja keiner mehr irgendwie noch einen Fingerhut dem Pogacar gegeben. Ne? Und was dieses Jahr, wo Van Aert einmal stehen geblieben war und dann wieder hinten dran gekommen ist, ja, ich glaube schon, ne? War das nicht die Etappe danach oder die übernächste? Irgendwie so oder so um das Zeitfahren rum, da waren immer Momente dabei, ne? Da waren immer sehr spannende Sachen dabei, aber so eine runde Tour, eine runde Grand Tour mit ganz, ganz vielen Höhepunkten, die, muss ich sagen, da hatten wir schon bessere Jahre, wir hatten schon bessere Jahrgänge als diesen. Das ist auch nicht schlimm, ne? Also wir hatten ja trotzdem ein tolles Radsportjahr und wir haben ja noch was im Köcher, aber und diese Saison zehrt, finde ich auch so ein bisschen, ja, von so Nebenkriegsschauplätzen, das ist das total falsche Wort, weil es ist nicht Krieg, aber Nebenbühnen vielleicht ist das richtige Wort, die bespielt werden wollen, wo wir dann auch nachher noch zu kommen. Also es ist jetzt kein langweiliges Radsport, ja, aber ich sag mal so, ich glaube, das Jahr 2023 ist für den Radsport so ein bisschen, kann man symbolhaft Wort von Art sehen. Es sind viele, viele gute Sachen, aber so bis das letzte Quäntchen nach oben hat halt oft gefehlt für mich. Und das soll dann auch schon die Überleitung zur Europameisterschaft sein, die es zu besprechen gilt. Wenn man sich mal die Nationalitäten wegdenkt, sondern sich überlegt, in welchen Teams fahren die denn oder fahren die sonst, dann macht die Jumbo einfach nahtlos weiter.
Ja, im Prinzip eine Duplizität der Vuelta 1, 2, 3 von Jumbo-Visma belegt. bei dem Event bzw. Europameisterschaften sind ja mehr als nur das Herrenstraßenrennen. Ähnlich wie bei der Weltmeisterschaft finden auch Zeitfahren in den U-Klassen bei den Damen und auch weitere Straßenrennen statt. Ich habe ehrlich gesagt ziemlich wenig davon nur verfolgt, weil ich das auch. Event ja, lief irgendwie unter ferner Liefen dieses Jahr. Letztes Jahr war es ja in München im Rahmen der European Championships und ist vielleicht so ein kleiner, ja, schwer, vielleicht der Vergleich hinkt ein wenig, ein kleiner Vorgeschmack auf das, was so mit der Rad-WM im nächsten Jahr ist, wenn es halt nicht mehr dieses riesige Glasgow-Ereignis in diesem Jahr ist, sondern einfach wieder normale Straßenrad.
Ja, wobei nächstes Jahr wahrscheinlich ja eh alles durch die Olympiade ein bisschen verschoben wird, auch wieder interessensmäßig. Also glaube ich, kann ich mir gut vorstellen zumindest.
Das kann schon sein, ja. Und diese Rad-EM jetzt, also was mir hängen geblieben ist, ist natürlich aus dem Zeitfahren der schwere Sturz von Stefan Küng. Das Bild hast du wahrscheinlich auch gesehen, wo er mit diesem zertrümmerten Helm und blutverschmiert ins Ziel kommt.
Frage, hätte man ihn stoppen müssen?
Schwierig. Ich kenne mich zu wenig oder beziehungsweise kenne da die technischen Ablauf oder das technische Reglement bei so einem Meisterschaftsrennen, bin ich zu wenig im Detail drin, als sagen zu können, ob der Arzt da irgendwelche Vorschriften gibt oder Vorschriften zu geben hat oder ob es da überhaupt einen Paragraphen, sage ich mal, gibt, der irgendjemanden eine Verantwortung dafür zuweist, einen Fahrer in solchem Fall gegebenenfalls zu stoppen.
Jetzt mal von den Regeln abgesehen, so regelfrei, so gefühlt. Also ich hatte so ein bisschen, als ich die Bilder gesehen habe, darüber nachgedacht und dachte mir so, ey komm, alleine, dass der mit dem Helm weitergefahren ist, weil wäre der nochmal gestürzt irgendwas. Der Helm war ja gebrochen, ne? Der war ja kein richtiger Schutz und je nachdem, wie der innen drin gesprochen ist oder gesplittert ist, hätte das halt echt nochmal übel ausgehen können. Dass ein Stefan Küng zweimal auf so einer Strecke stürzt, ist zugegebenermaßen nicht das Allerwahrscheinlichste, was passieren kann. Ne? Aber nichtsdestotrotz schwierig. Also ich weiß nicht, du kannst dich nicht dran erinnern, weil das ist viel, 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 viel zu lange her. Vielleicht war es sogar schon vor deiner Zeit. Ich glaube nicht. Eins der am meisten mir ins Hirn gebrannten Sportereignisse in meinem ganzen Leben war das Finale vom Marathon 1984. Ich weiß nicht, ich habe das hier schon mal erwähnt, ne? Kann das sein? Klingelt da was bei dir?
Ja, kann sein, dass du das schon mal erwähnt hast.
Ist der Frau wirklich ins Ziel getaumelt? Also die muss, und da musst du ja dann noch so eine Stadionrunde drehen. Und die ist wirklich, das sah schlimm aus, ne? Und da, auch da die Diskussion damals, hätte man sie stoppen müssen, hätte man sie anhalten müssen, und ja, nein und so weiter und so fort. Eben genauso eine schwierige Entscheidung damals, ne? Man hätte sie laufen lassen und ich glaube, da gab es meiner Erinnerung nach auch ziemlich viel und ausgiebige Kritik danach.
Die Frage ist immer, wer soll denn stoppen? Also wer soll das machen? Also,
ein Kommissär. Ein Kommissär kann ja auch, spricht ja auch Strafen während des Rennens aus. Warum soll er nicht auch so eine Möglichkeit, warum soll er nicht auch die Autorität bekommen, jemanden zu stoppen?
Dazu braucht er die Handhabe. Also, ja.
Er hat ein Auto, gesagt, ausbremsen.
Dann wird im Zweifel der Kommissär von der UCI gefeuert, weil er seinen Kompetenzbereich verlassen hat, weil er darf das eigentlich nicht.
Ja, da muss man ihm die Kompetenz geben. Das ist ja der Schritt. Ne? Also ich fand es wirklich an der Stelle schwierig, weil jetzt, wenn der Sport, also er war ja ansprechbar oder wirkte zumindest auf mich ansprechbar, konnte klar denken und alles und so fort. Und die Verletzungen waren jetzt nicht so stark. Zumindest erweckt es den Anschein, als wären sie nicht so stark. Dass er nicht hätte fahren können. Aber alleine für die Geschichte, dass der Helm, der gebrochene Helm, ne, wenn er nochmal da drauf fällt, wer weiß, was da passiert wäre und so weiter, das fand ich ein bisschen sehr problematisch an der Stelle. Hätten sie vielleicht wenigstens den Helm wechseln können oder so. Naja, wurscht. Was hast du denn, was sagst du denn dazu, wie das passiert ist eigentlich? Hast du das gesehen? Wahrscheinlich schon, oder?
Nee, habe ich auch nicht auf dem Schirm mehr.
Der ist einfach, das war eine völlig unspektakuläre Szene. Also der ist einfach gefahren und ist auf einmal nach links weggedriftet, wie als wenn er jetzt, wie soll man sagen, wie als wenn er auf einmal gedanklich so weggedriftet, so, als hätte er einfach so, ach, was mache ich denn morgen eigentlich? Ich habe noch gar nichts vor. Ja, ich könnte dann, buff, oh, da war ja eine Absperrung. Also so wirkt das irgendwie auf mich. Und was natürlich auch heute, da habe ich mich schon mit anderen noch drüber unterhalten, Problem ist, dass ja, die halten den Kopf ja so weit runter und gucken gar nicht mehr hin, dass, ne, also die Aerodynamik über allem stehend, ja, dass die nicht nach vorne gucken und den Kopf so lange so weit unter haben. Da versucht man jetzt auch reglementtechnisch, hat man ja schon angedacht oder drüber nachgedacht, ob man da irgendwas machen kann, was ich in der Durchführung total für fast unmöglich halte. Ne? Also, dass da irgendwie was und wie soll man das steuern?
Ja, man denke nur an den Unfall von Egan Bernal, der auf einem Zeitfahrrad in den stehenden Bus gefahren ist, weil er Kopf nach unten und das Fahrzeug dann nicht mehr gesehen hat.
Genau, ne? Also da gibt es ja immer mal wieder Beispiele, die insbesondere auf diesen Zeitfahrrädern passieren, weil der Fahrer, wie du sagst, Kopf nach unten und Aerodynamik. Muss man gucken. Ich habe schon die Tage die Idee gehabt, mal und nicht so wie so ein Spiegel, weißt du, so 45 Grad gedreht, dass du so nach vorne guckst, gerade nach unten, guckst aber trotzdem nach vorne, so versetzt. Als meine kleine Tochter mit so einem Spiegel um die Ecken Guck-Ding hier stand und mich dass ich, oh, warte mal, wie kann man das denn noch benutzen? Zeitfahrrad unten montieren. Oh. Wird wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass sich durchsetzen wird, wenn irgendjemand die Idee aufgreift und damit sehr reich wird, dann kann er mir was abgeben.
Die Debatte wird aber trotzdem ja kein Ende nehmen, beziehungsweise wieder, fürchte ich, Feuer fangen, wenn etwas wieder passiert.
Absolut, ja. Naja, hoffen wir jetzt, dass der Stefan Küng sich nicht längerfristig verletzt hat und dass es ihm bald wieder gut geht und dass die Verletzungen nicht so stark sind. Und Straßenrennen haben wir schon erwähnt. Haben wir schon erwähnt? Ja. Nee, wir hatten nur gesagt.
Haben wir erwähnt, ja.
Laporte, ja, doch. Ich habe gerade, weiß nicht mehr, wann wir abgebogen waren zum Stefan Küng Zeitfahren. Sind die Deutschen nicht Dritte geworden in irgendeiner Mannschafts-Mixed-Veranstaltung auch?
Mixed-Relay, ja.
Ja. Das habe ich von der lieben Micke Kröger irgendwie mitbekommen, als ich irgendwo gefolgt bin und dann auf einmal sie sich darüber sehr gefreut hat und der ich wirklich immer wieder von ganzem Herzen nur das Allerbeste wünsche und gönne. Dann können wir jetzt eigentlich noch zum Aufreger der Woche kommen, oder? Oder ist noch was anderes?
Nee, das Diskussionsthema der Woche ist die im Raum stehende Fusion von zwei großen Mannschaften.
Und das Verrückteste daran ist, dass der Name Ineos dabei nicht fällt, die ja keine Fahrer für die kommende Saison haben. Also nur sehr wenige. Ich sage mal 90% der Menschen, die uns hier zuhören, wenn wir es nicht sagen, müssen wir, erzählen jetzt keine große neue Überraschung, wenn ich sage, dass es um die potenzielle Fusion des Teams Jumbo-Visma mit Sudal Quickstep geht. Ich gucke jetzt einfach mal so aus Spaß an der Freude auf den Roadster von Sudal Quickstep fürs kommende Jahr. Da haben sie, warte, lass mich kurz zählen, 23 Fahrer. Das Team Jumbo-Visma hat für die kommende Saison, lass mich kurz zählen, 27 Fahrer. Da ich mal ganz gut aufgepasst habe, weiß ich, dass 27 und 23 50 sind. Was will man mit diesen 50 Fahrern in der kommenden Saison alles machen?
20 entlassen erstmal.
Erstmal 20 entlassen. Ist gut für die Stimmung, ist gut für die Moral der Truppe. 20, die alle einen Vertrag für nächstes Jahr haben, die auch dementsprechend nächstes Jahr Gehaltszahlungen bekommen werden oder eine Abfindung oder so weiter. 20, wenn du keinen neuen, Verein, wenn du kein neues Team findest, was das alles übernimmt, ne, wo du dann vielleicht aber auch noch sagen musst, okay, der Herr, wen haben wir denn jetzt, greifen wir irgendwann mal aus, der Herr Heesmann, mal abgesehen von seinem Topic-Verfahren, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken, kostet uns, ich weiß nicht, was kostet so ein Profi, so ein Heesmann im Jahr, muss ich selber versichern. Sagen wir mal, der kostet uns 200.000. Ihr liebes Team, Ineos, ihr braucht noch Fahrer. Nehmt uns den noch ab und von den 200.000, die wir sonst nächstes Jahr eben zahlen müssen, übernehmt ihr 100, wir 100. Also das kostet erstmal sehr, sehr viel Geld, glaube ich. Aber du hast jetzt schon mal 20 Fahrer entlassen, bisschen Angst geschürt, bisschen Druck gemacht. Dann sitzt du da mit dem Herrn Evenepoel und mit dem Herrn Roglic, vielleicht dann noch mit dem Herrn Vingegaard und der Herr Sepp Kuss hat ja auch eine Grand Tour gewonnen. Mit den vieren sitzt du am Tisch. Der Julien Alaphilippe hat auch noch Bock auf eine große Grand Tour. Und dann überlegt ihr euch mal, wie verteilen wir denn jetzt diese Tour de France Plätze? Wie machen wir das denn? Also irgendwie wirkt das alles für mich so ein bisschen mit der Brechstange.
Ja, also ich möchte sagen, dass ich dem Braten da noch nicht traue, weil das meiste, was dazu jetzt kolportiert wurde, also die erste Nachricht, Ursprungsnachricht kam von dem niederländischen Portal Wielerflits oder Wielerfiets, wie auch immer das.
Wie auch immer man das richtig ausspricht.
Und darauf haben sich erstmal alle gestürzt natürlich und bezogen. Ja.
Ich habe noch kurz auf den Kalender geguckt, ob nicht erst am 1. April ist, muss ich sagen.
Und ja, danach kam halt wenig Neues dazu. Es gab dann diesen Bericht, der von GCN geleakt wurde, über ein internes Schreiben von Patrick Lefebvre, was wir hier verlinkt haben, wo er informiert hat, dass es Gespräche mit unterschiedlichen Gruppen gäbe, um sowas voranzutreiben, was dann doch zeigt, dass wahrscheinlich oder vielleicht, soll man so sagen, Jumbo-Visma da nicht die einzige Option ist und ich denke mir, dass ja sozusagen diese Schlagzeile oder diese Fokussierung auf die Fusion mit Jumbo-Visma halt aufgrund dieses einen Berichtes jetzt erstmal entstanden ist, das aber noch längst keine beschlossene Sache ist. Müsste ich nochmal raussuchen, irgendwo bei einem französischsprachigen Portal nach unserer letzten Sendung einen schönen Übersichtsartikel gefunden mit möglichen Fusionen, wo auch ins Spiel gebracht wurde, natürlich die Geschichte mit Ineos, dass Ineos und Soudal Quickstep zusammengehen, was rein von der Logik her auf den ersten Blick ja sinnvoller wäre.
Absolut.
Aber auch, dass eventuell Ineos und Movistar gemeinsame Sache machen könnten.
Ineos und Movistar?
Aha. Was mit so ein bisschen die Entscheidung in Sachen Carlos Rodriguez erklären würde, der jetzt dann doch bei Ineos bleiben soll, wo zwischendurch schon gemeldet wurde, dass er relativ sicher bei Movistar im nächsten Jahr ist. Also das gibt da vielleicht viele Szenarien. Also ich würde mich jetzt nicht nur auf diese Wismar-Sudal-Geschichte konzentrieren. Also wenn wir die Punkte durchsprechen, ist es wenig sinnvoll. Weil klar, du hast A, hast du zwar so ein super Team, aber B, machst du dir ziemlich viele Feinde. Wenn du, wie du schon gesagt hast, die Fahrer erstmal und Stuff rauswerfen musst. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da so eine super Stimmung in dem Team ist, auch gerade was das Sportliche angeht. Wenn ich mich jetzt in den Primoz Roglic reinversetze und der sieht, oh, da kommt jetzt noch ein Remco Evenepoel ins Team. Wir haben ja noch nicht genügend Leute, die die Tour de France gewinnen können, ich unbedingt noch gewinnen will. Ja, das bin ich bestimmt nicht so begeistert darüber. Auch aus der Perspektive von einem Remco Evenepoel ist das alles andere als ein Traumszenario. Geraint Thomas hat das in einem Podcast jetzt gesagt, dass Evenepoel Jumbo-Visma hassen würde und Jumbo-Visma Evenepoel. Also das geht so erstmal wenig aus dem ersten Blick zusammen. Und was man auch noch beachten muss natürlich, ist immer, was so Ausrüstung, Equipment und sowas angeht. Also Cervelo und Specialized müsste man sich halt auch irgendwo einigen. Die haben ja wahrscheinlich auch langfristige Verträge oder Partnerschaften mit den Teams.
Und vor allen Dingen ist es mir zumindest mal aus gesteckt worden, aus Kreisen, die gewöhnlich gut informiert sind, dass sich Cervelo den Vertrag mit Jumbo wirklich hat einiges kosten lassen oder einiges an Ausrüstung in Gelb. Also ne, da ist vieles geflossen, weswegen dafür, dass Jumbo dann gewechselt ist. Und Evenepoel, Suda Quickstep, die werden ja jetzt auch nicht von heute auf morgen dann alles aufgeben wollen. Insofern ist das auch nochmal ein schwieriger Punkt bei einem solchen Zusammengehen dieser Zeit.
Andererseits, was natürlich
ich hatte einen schönen Satz gestern, ich weiß gar nicht, ob ich den geträumt habe oder gelesen habe, ich glaube sogar, den habe ich mir selber fast ausgedacht. Bei der Fusion gibt es keine Gewinner. Also wirklich niemanden. Selbst den ich am wenigsten mag bei der ganzen Fusionsgeschichte, Patrick Lefebvre, den kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der das wirklich will. Also der würde dann doch da auch so, ich will nicht sagen, ja doch, ich will so sagen, den müsste man doch auch irgendwie zu so einer Art Grußonkel da degradieren, weil du kannst ja nicht...
Vielleicht steigt der ja auch ganz aus, also da hat er jetzt auch ein gewisses Alter erreicht, wo er sich vielleicht sagt, ich möchte lieber den Radsport von zu Hause, vom Fernseher aus verfolgen.
Das würde mich für ihn freuen, im Sinne von, fände ich gar nicht schlecht, so ein bisschen ne, in seinem Alter, der fällt uns ja sonst irgendwann tot aus dem Auto raus. Er war ja jetzt auch mit, habe ich ja gesehen, mit Evenepoel und seinem Vater irgendwie im Fußballstadion zusammen. Also insofern sind das auch, scheinen die auch eng miteinander zu sein, ne? Oder du gehst ja nicht mit deinem Chef ins Fußballstadion, wenn du jetzt wirklich ihm gar nicht abgewinnen kannst. Und wenn es so ist, dass Evenepoel Jumbo hast und Jumbo Evenepoel hast, vielleicht muss man auch sagen, ist es vielleicht, obwohl ich glaube, dass Lefebvre wirklich, sich zur Not auch kleine Katzenbabys brät, glaube ich, dass vielleicht hat er da doch so ein bisschen ein Herz und würde das nicht machen. Ich weiß es nicht.
Schwierig, auf der anderen Seite, was natürlich feststeht, ist, dass Jumbo, Wismar, also das Team, einen neuen Geldgeber braucht und so gefühlt sind die gerade so ein bisschen auf Brautschau. Wenn man sieht, gab jetzt eine Meldung, dass sich der Apple-CEO mit dem Jumbo-Visma-Chef getroffen hat, angeblich wegen einer App. Also gut, dieses Pressebulletin können Sie jeden irgendwie vorsetzen. Ob man es glaubt, letztlich ist dann die andere Frage, ob da vielleicht dann noch mehr dahinter steckt, weiß man jetzt nicht so genau.
Ja, ich habe die Bilder auch gesehen mit Tim Cook da. Ja, ich glaube, nee, also das wäre noch was, wenn Apple könnte wahrscheinlich das Team Jumbo wirklich aus der Portokasse bis zum, also noch nicht mal Portokasse müssten die aufmachen. Die müssten den, ach, ich weiß gar nicht, wie, es wäre für sie kein Problem. Was kostet Jumbo? 20 Millionen im Jahr maximal, oder?
Nee, ich meine 40 oder 30 Millionen in dem Bereich wird.
30 Millionen sind wir schon angekommen. Ach du Scheiße.
Ineos soll ein Budget von um die 50 Millionen sogar haben.
What the? Ja, aber nächstes Jahr nicht mehr. Brauchen die nicht so viel, die haben ja nicht so viele Fahrer. Nee, aber sagen wir mal so, ich glaube, selbst 50 Millionen wäre für Apple ja ein Spaß, also ein Taschengeld. Ne? Insofern,
ja klar, die könnten sich das, wenn sie wollten, uns drauf anlegen würden, natürlich locker leisten.
Ah, das fände ich ein Spaß. Das fände ich lustig. Also, würde ich begrüßen, kann ich mir aber nicht vorstellen. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Also, du hast das alles sehr gut beschrieben. Ich bleibe bei meinem Satz, da kann es nur Verlierer geben bei der ganzen Geschichte. Ich glaube das auch noch nicht. Man hat ja auch noch, es gab noch so eine anonyme Stimme aus dem Jumbo-Lager, glaube ich, ne, von irgendeinem Fahrer, irgendwo was. Auf so anonyme Sachen was zu geben, ist immer schwierig, aber auch da war man jetzt nicht. Also man ist jetzt nicht mit offenen Armen auf die Jumbo-Leute auf die Sudal-Quickstep-Leute zugerannt und hat gesagt, ey, Sudal-Jumbo, toller Name, Jumbo-Sudal oder Judal Wismar oder...
Sudal. Hm? Wismar-Sudal.
Wismar?
Wie? Wismar.
Ach, Wismar.
Jumbo wird ja aus...
Ach ja, Wismar-Sudal, Entschuldigung. Ja, oder Wismar-Quickstep-Judal, egal wie auch immer. Ich glaube das auch noch nicht. Du hast gesagt, ich traue dem Brat noch nicht. Das mache ich jetzt auch nicht mehr.
Das ist die wichtigste Perspektive ist natürlich für uns aus Fanperspektive wäre das natürlich auch, ja, ziemlich blöd, würde ich sagen. Also wenn die beiden besten Klassiker-Teams zusammengehen und bei den Rundfahrten ist es vielleicht nicht ganz so krass, klar, Sudal Quickstep bringt Remco Evenepoel mit, wenn er dann bei so einem möglichen Szenario überhaupt in der Mannschaft bleibt. Da gibt es dann immer noch eine Mannschaft UAE, aber das wird die Dominanz von Jumbo Visma des jetzigen Teams kaum abschwächen. Also aus Fansicht ist es eher eine blöde Sache, was natürlich noch interessant ist, wenn es tatsächlich so eine Zusammenlegung zweier Mannschaften geben würde, dann wird sich natürlich auf dem Transfermarkt, würden sich natürlich einige Teams die Hände reiben,
ja.
Weil da doch der ein oder andere, ja, sehr gute Fahrer für etwas weniger Geld frei werden könnte.
Vielleicht ist das der Punkt, wo Ineos dann sagt, ja, wir nehmen euch den Evenepoel schon, oder wir nehmen euch den Roglic schon ab, wenn ihr den nicht mehr braucht, aber dann bezahlt ihr bitte in der ersten Saison 50% seines Gehalts, sonst könnt ihr das Gehalt für ihn bezahlen und er bleibt bei euch. Ne, also solche Nummern kann ich mir auch gut vorstellen.
Weißt du, an was mich das so ein bisschen erinnert, kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, es war 2010 oder 2011, als Radio Shack und Leopard zusammengegangen sind,
ja.
Was überhaupt gar nicht gut gelaufen ist. Nee. Also dann wurde irgendwie Johann Bräunel der Chef von den Schlecks und hat dann sozusagen als erzieherische Maßnahme getrennt und den einen zum Giro geschickt, den anderen zur Tour und sich da natürlich voll den Zorn von denen zugezogen.
Ja, stimmt. Also das mit Brunel, das mit Brunel wäre mir nicht mal eingefallen, aber die Leopard und Radio-Geschichte, das hatte ich. Stimmt, Brunel. Was macht eigentlich Brunel? Von dem den habe ich ja schon wirklich komplett aus meinem aktiven Hirn rausgestellt.
Ich habe mal gehört, der macht auch irgendwas mit Podcasts.
Echt? Oh. Oh Gott. Ich hätte jetzt, so wie du den Satz angefangen hast, wie heißt der mal von einem Brunel?
Johann.
Ich hätte, weißt du, bloß weil wir es können, meint der, es kann es auch hier. Miese. Der sieht, weißt du, wie der auf dem Bild ein bisschen aussieht wie Elon Musk?
Der ist übrigens gerade auf Mallorca in so einem Camp von Lance Armstrong und Jan Ulrich.
Ach, der Brunel? Das ist auch.
In die USA darf er ja nicht mehr einreisen, so wie ich das verstanden habe.
Aha. Weißt du, infolgedessen entschied sich der Betreiber des Teams Radio Shack Nissan, sich von Brunel zu trennen. Weltsport, Armstrong, Blooping. Ja, war ein sympathischer Zeitgenosse. Der war doch auch mal Dritter oder Vierter oder so bei einem großen. Der war ja auch als Profi gar nicht so unerfolgreich.
Nee. War, glaube ich, auf dem Podium sogar bei der Vuelta.
Eine Etappe der Vuelta gewonnen, 91. Eine Etappe der Tour de France, 93, 95. Team Rabobank. Ja, wollen wir nicht sagen. Ja, der Hünel, Johann, macht jetzt einen Podcast. Unfassbar. Ich glaube, da ist die Messe noch nicht gelesen. Ich bin immer noch ein bisschen davon irritiert, dass es bei Ineos so total still ist. Also, entweder die wissen schon viel, viel mehr.
Oder sie warten nur darauf, die ganze, Konkursmasse ist es dann ja nicht, aber die ganze Ware abzugreifen.
Rudis Resterampe. Die fahren mit dem LKW in Rudis Resterampe vor und laden dann den Roglic ein. Ich bin gespannt. 15 Fahrer immer noch. Das ist. Also, entweder die wissen schon. Also, wenn ich da zumindest hier irgendwie so Teamchef wäre, ich hätte jetzt nicht so Nerven. Also. 15. Nee,
gut schlafen ist du mit Sicherheit nicht. Wenn du, also es gab jetzt heute das Gerücht, dass die irgendeinen Fahrer wollten, die aus einem Vertrag rauskaufen von Jayco. Andersrum war es. Jayco wollte Luke Plapp von Ineos aus dem laufenden Vertrag rausholen oder gemutmaßt, dass die das machen wollen.
Sollen sie ja machen, also jetzt 15 oder 14 haben. Dann sollen sie den Australier aus sich ruhig schnappen.
Von daher ist es immer noch rätselhaft, was die da planen, aber wir können sicher sein, da passiert gerade hinter den Kulissen einiges und werden wir bald mehr wissen.
Ja, wer gewinnt am Wochenende die Lombardei? Weißt du es schon?
Es ist dann in...
Ach nee, das ist jetzt danach die Woche. Entschuldigung, habe ich mich
erst vertan. Danach die Woche, ja, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich meine, er startet, dass es Tadej Pogacar wieder machen wird, weil da hat sich jetzt, ja, sag ich mal, ein bisschen erholen können und das Rennen liegt ihm. Klar ist da irgendwo ein Primoz Roglic noch dabei und ein Evenepoel auch, aber ich glaube, das ist prädestiniert für Tadej Pogacar. Und genau, ansonsten haben wir ja noch.
Wie sieht's denn? Entschuldigung, stopp. Ich hätte noch eine Frage gehabt. Was hättest denn, also ist das jetzt das letzte große Rennen von Thibaut Pinot? Sollten wir den vielleicht nicht auch zumindest auf der Liste haben?
Ja, genau.
Also den kann ich mir auch vorstellen, dass der nochmal seine Fankurve irgendwo hinstellt und sagt, heute reißen wir was.
Ja, mit Sicherheit. Aber ob der jetzt mit den da nochmal sozusagen um den Sieg gegen Pogacar fahren kann, wage ich zu bezweifeln.
Okay, ist in Ordnung, kann ich mitleben.
Ansonsten haben wir ja noch ein, zwei andere Rennen. Klar, es gibt auf Worldtour-Niveau dann nur noch diese Grid Tour auf Guangxi, die dann dieses Jahr mutmaßlich mal stattfindet, nachdem sie, die letzten 3 Jahre abgesagt wurde jeweils, entweder wegen organisatorischer Schwierigkeiten oder wegen Covid. Und wir haben, falls jemand von den Hörern oder Hörerinnen vor Ort ist, am 3. Oktober den Sparkassen Münsterland Giro zum Beispiel.
Stimmt, den gibt es ja auch noch. Den hatte ich da. Auch ein Rennen, wo ich immer mal starten wollte, also beim Jedermann-Rennen, aber es irgendwie nie gemacht habe, ohne dass es eine richtige Begründung gibt. Vielleicht bin ich jetzt mittlerweile zu alt dafür, aber stimmt, das gibt es auch noch.
Und was sogar.
Wie viele Räder stehen eigentlich jetzt bei dir in der Garage für dein Crossrennen?
Ich stapel sie schon. Nein.
Du stapelst sie schon? Ja, gut. Ja, das ist ja freilich, dass das erfolgreich war. Klingt nicht so, sag ich mal vorsichtig.
Nee, ich hatte jetzt neulich nochmal, ist jetzt glaube ich schon irgendwie eine Woche her oder so nach der Anmeldung geguckt, aber immer noch nichts
gefunden. Immer noch nichts, ja, okay. Irgendein fahrbarer Untersatz wird sich ja auftreiben lassen, bestimmt. Ich habe gehört, du arbeitest auch irgendwas mit Fahrrädern. Vielleicht ist da irgendjemand dabei, der dir was leiht.
Das würde sich schon finden lassen. Ich glaube, das Hindernis ist erstmal die Anmeldung.
Ja, das kriegen wir hin. Also mir ist letztens aufgefallen, ich werde ja in Kürze mit dem Fahrrad, mit dem Zug fahren. Das wäre auch fast gescheitert, weil ich wusste gar nicht, ich hatte mir so ein Fahrradticket, also hier so ein Fahrradticket und mein Ticket gekauft und eine Sitzplatzreservierung, aber ich wusste nicht, dass man das Fahrrad auch nochmal reservieren muss. Schien mir auch völlig unlogisch. Aber da wurde ich dann massiv ausgelacht und dann hieß es ein paar Tage später so, ja, nee, jetzt brauchst du gar nicht mehr versuchen, du kriegst jetzt eh keinen Platz mehr. Also eigentlich ist diese Reservierung schwierig, das Schwierigste daran, an überhaupt. Und ich so, dachte ich, wäre mein ganzes Projekt schon wieder ins Wasser gefallen. Aber
ja.
Wenn man morgens um 5:45 mit dem Zug fährt, dann sind noch Fahrradplätze frei. Naja.
Das stimmt, ja, die sind immer nur, gerade in Fernzügen sind die begrenzt, oder?
Auf ja.
4 oder 5 Stellplätze oder so.
Ja, ja, und dann auch sehr begehrt, vor allen Dingen so Strecke von Großstadt zu Großstadt, lange Strecke. Ja, habe ich aber einfach Schwein gehabt, muss man auch mal haben. Gut, dann würde ich sagen, ich muss schon gehen, das ist ein langer Tag und später Abend, langer Tag, der jetzt zu Ende geht und dann später Abend. Machen wir einen Deckel dran? Knopf dran, Deckel drauf war das, ne? Oder andersrum? Wurscht. Ich würde sagen, wir melden uns nach der Lombardei-Rundfahrt oder wenn wir verkünden können, dass vielleicht dann doch das Team Agir Désert mit dem Team Needle-Check fusioniert hat, während das Team Movistar mit Cofidis zusammengeht und Bora Hansgrohe endlich mit Astana Ralf Denk in Kasachstan einmarschiert. Oder irgendwelche Sachen in der Richtung. Welches wäre deine Lieblingsfusion, wenn du dir jetzt 2 aussuchen könntest, die an Groteskheit kaum zu überbieten wären?
Das ist eigentlich eine gute Frage. Oder wenn man sich so ein Fantasy-Team bauen könnte. UAE und Bahrain vielleicht, die können sich, glaube ich, gar nicht ausstehen.
Schade. Ich glaube, Alpecin und Sudal, das wäre auch eine explosive Mischung, kann ich mir vorstellen. Also 2 belgische Teams. Am meisten.
Groupama und Jumbo Visma, die können sich auch sehr gut leiden.
Ja. Am meisten, für den Markt besten wäre, wenn, ich weiß immer noch nicht, wie man sie ausspricht, Akea Samsic. Müsste auf jeden Fall dabei sein und dann vielleicht noch AG Dessert, weil dann hätten wir auf einen Schlag 67 Fahrer in einem Team. Da wäre dann viel auf dem Markt zu haben. Nun ja, wenn ihr noch irgendwelche Gedanken dazu habt, die wir nicht hatten, freuen wir uns über jeden Kommentar, der uns da hilft. Und ja, bedanken uns wie immer für eure Unterstützung, ob ihr uns etwas über Euphonic spendet, dass wir unseren Tönen ein bisschen schöner machen können, ob ihr so etwas spendet, ob ihr uns einfach Kommentare da lasst, ob ihr über unseren Amazon-Link etwas kauft oder es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen oder uns zu helfen oder uns, wie soll man sagen, eure Freude hierüber zum Ausdruck zu verleihen. Und ja, ich sag nach München alles Gute, eine schöne Wiesn, gell? Das gutes Wiesnwetter habt's. Und auf bald.
Ja, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.